Angriffe auf Bitcoin Teil 7 Streit in der Bitcoin-Gemeinde. Die Bitcoin-Core-Devs, also die Programmierer, die nach Satoshi Nakamoto die Arbeit an dem Code übernommen haben, gelten als sehr rationelle und konservative Menschen und sind hochgradige Experten in Sachen Softwareentwicklung und Kryptographie. Sie verfolgen einen sehr konservativen Ansatz, wenn es um Änderungen an der Grundsoftware geht, also an der Blockchain selbst. Sicherheit ist oberstes Gebot. Das macht bei einem System, das momentan über 1.000 Milliarden Dollar wert ist, auch Sinn. Das ist so viel, wie 5 internationale Raumstationen vom Typ ISS kosten würden. Auch dort geht Sicherheit über alles, weil man keine Menschenleben riskieren und natürlich auch die investierten Werte schützen möchte. Keiner käme auf die Idee, einfach mal ein Modul, welches aus Zeitgründen nicht sehr ausführlich getestet werden kann, an die ISS zu bringen und es anzubauen, wenn man nicht genau weiß, wie hoch der Druck auf die gesamte Struktur ist und ob die anderen Module das aushalten. Es könnte aber durchaus eine Gruppe von Unternehmen geben, die das Verlustrisiko in Kauf nehmen, wenn sie relativ sicher sein können, dass ihre Experimente in den folgenden Wochen noch sicher ausgeführt werden, bevor das neue Modell die gesamte Struktur zum Schwanken bringt. Diese Gruppe will natürlich das Modul hochschießen und aktivieren. Auch ein anderes Szenario ist denkbar. Es könnte sein, dass die NASA und die ESA ein Modul hochschießen wollen, welches Funksignale schneller und besser weiterleiten kann als alle Technik, die bisher zur Verfügung steht. Unglücklicherweise ist einer der Lieferanten für diese Module auch Hersteller von Sendeverstärkern für die Nutzung auf dem flachen Land und verdient mit diesen Sendeverstärkern sehr viel Geld. Wenn dieses Unternehmen also das neue ISS-Modul unterstützt, dann würde das Geschäft mit den Sendeverstärkern nachlassen und man würde sehr viel Geld verlieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht die Umsätze mit NASA und ESA riskieren. Die beste Strategie ist also, bei der Entwicklung des neuen Moduls mitzumachen und es gleichzeitig zu verzögern, ohne dass es jemand merkt. Wann immer es um viel Geld geht, liegen die wahren Interessen oft sehr weit auseinander und jeder spielt sein eigenes Spiel. Genug vom Ausflug ins All. Nur ca. 25-30% der Miner sendeten Segwit-Signale. Zu wenig. Viel zu wenig. Die Aktivierungsschwelle war auf 95% festgelegt. Die Core-Devs wollten sicher sein, dass das Bitcoin-Netz ohne Probleme einfach durchläuft. Deshalb wollten sie 95% Zustimmung erreichen, die sie aber nicht bekamen. Also gab es keine neue Software und die Community diskutierte und stritt miteinander. Die einen wollten Bitcoin wie Gold behandeln, die anderen schnelle Transaktionen mit geringen Gebühren ermöglicht haben. Immer wieder wurde das Limit der einzelnen Blöcke, welches auf ein Megabyte festgelegt war, als die Einschränkung schlechthin identifiziert. Das war zwar nicht unbedingt richtig, aber irgendeiner musste der Sündenbock sein. Die Geldfraktion wollte größere Blöcke und einer der bekannten Menschen in der Kryptoszene, Roger Fair, der auch als Bitcoin-Jesus bekannt ist, wurde der Lautsprecher der sogenannten Big Blocker, also der Fraktion, die größere Blöcke einführen wollte. Blöcke von 8 Megabyte oder sogar 16 Megabyte. Die Bitcoin-Core-Fraktion hörte gar nicht zu, denn für sie war das technische Risiko einfach viel zu hoch. Zudem, so erklärten die paar, die sich von Core in die Diskussion einschalteten, würde die Anforderung an die Nodes durch die größeren Blöcke so hoch, dass die Hardware zu teuer würde. Das wiederum würde es viel weniger Menschen erlauben, ein Node zu betreiben, was dann wieder zu einer Zentralisierung führen würde. Eine Zentralisierung ist aber genau das Gegenteil von dem, wofür Bitcoin geschaffen wurde. Bitcoin Unlimited. Roger Fair startete deshalb trotzig Bitcoin Unlimited und ein paar Entwickler begannen damit, an einer Software zu schreiben, die größere Blöcke erzeugen konnte. Einige Nodes und einige Miner wurden damit ausgestattet. Das Ganze wurde aber scheinbar mit der heißen Nadel gestrickt und so kam es zu Ausfällen und fatalen Fehlfunktionen der Bitcoin Unlimited Nodes. Das normale Bitcoin-Netzwerk blieb unbeeindruckt und funktionierte wie eine gut geölte Maschine. Die Bitcoin-Core-Developer zucken noch nicht einmal mit der Wimper. Es schien keine Lösung zu geben. Das sollte sich im Sommer 2017 ändern, als es zu dem sogenannten New York Agreement, NYA, kam. In New York trafen sich im Rahmen einer Konferenz Repräsentanten der verschiedenen Gruppen. Man entwickelte und unterzeichnete ein Papier, in dem vereinbart wurde, dass man SegWit 2x entwickeln wolle. SegWit 2x bedeutete, dass SegWit eingeführt würde und dass dann mit einer Hardfork die Blockgröße von 1 Megabyte auf 2 Megabyte erhöht würde. SegWit 2x wurde als BIP 91 eingeführt. Da SegWit neben den sonstigen Upgrades auch die Blöcke inhaltlich anders steuerte und dadurch mehr Platz für Transaktionen schaffen konnte, sollten durch 2x-Blöcke mit quasi bis zu 8 Megabyte Fassungsvermögen gegenüber dem bisherigen Modell möglich sein. Dafür war allerdings eine Hardfork nötig. Gleichzeitig hing auch ein Damoklesschwert über den Minern, nämlich der BIP 148. Eine Softfork. Eine UASF, eine User-Activated Softfork. Jetzt wird es unübersichtlich. Das sind ganz schön viele Gabeln, deshalb müssen diese Forks erst einmal erklärt werden. Softfork versus Hardfork. Eigentlich ist es sehr einfach. Von einer Softfork wird gesprochen, wenn die Nodes und die Wallets die neuen Blöcke genauso akzeptieren und prüfen können wie die bisherigen, ohne dass sie neue Software aufspielen müssen. Im Falle einer Hardfork müssten alle eine neue Softwareversion aufspielen. Das ist alles. Eine Softfork ist also mit der Vergangenheit kompatibel und alle alten Daten werden genauso verarbeitet wie die neuen Daten und Blockformate. Es ist also egal, ob eine Exchange oder ein Wallet-Anbieter eine neue Software aufspielt oder nicht, die neuen Datenstrukturen, die im Netzwerk verbreitet werden, können von jedem Teilnehmer im System anstandslos verarbeitet werden. Anders bei einer Hardfork. Alle werden gezwungen, eine neue Software aufzuspielen, weil sie sonst nicht mehr mitmachen können. Man kann sich den Ärger der Anwender vorstellen, die ihr Wallet anschauen und zwar vielleicht noch ihre Bitcoin sehen, diese aber nicht mehr bewegen können. Am einfachsten kann man es anhand der Blockgröße verstehen. Nakamoto hat die Obergrenze der einzelnen Blöcke auf 1 Megabyte festgelegt. Die Nodes prüften also unter anderem, ob die Blöcke maximal 1 Megabyte groß sind. Sind sie auch nur 1 Byte größer, dann wurden sie von den Nodes sofort als ungültig verworfen. Damit konnte kein Block, den ein Miner erzeugt hatte und der zu groß war, von einem normalen Node an seine bestehende Kette angehängt werden, geschweige denn an andere Nodes weitervermittelt werden. Der Miner konnte keine Belohnung erhalten und hatte umsonst gemint. Die investierte Energie ist also verloren, die Stromkosten umsonst ausgegeben. Durch solche Maßnahmen wird das System stabil gehalten und gegen Tricksereien abgesichert. Was ist aber mit Blöcken, die kleiner als 1 Megabyte sind? Kein Problem. Nakamoto hatte ja nur die Obergrenze auf 1 Megabyte festgelegt. Alles, was kleiner war, wurde anstandslos weiterverarbeitet. Wenn man nun die Bitcoin Core Software verändert, und zwar in der Form, dass ab einem gewissen Datum die Blockgröße nur noch 0,5 Megabyte groß sein darf, dann ist das kein Problem für das gesamte System, denn die neue Regel ist in der alten Regel inbegriffen. Auch in dem bestehenden System werden 0,5 Megabyte Blöcke anstandslos verarbeitet. Das ist eine Softfork, eine rückwärtskompatible Änderung. Wenn 51% der Nodes diese neue Software aufspielen, dann werden in der Zukunft nur noch Blöcke, die maximal 0,5 Megabyte groß sind, die Blockchain fortsetzen, weil diese 51% der Nodes die anderen Blöcke nicht mehr annehmen und diese 51% jeweils die längste Kette erzeugen. Dabei ist es nicht relevant, ob die restlichen Nodes jemals ihre Software auf den neuesten Stand bringen oder nicht. Denn sie funktionieren so oder so, als ob nicht geschehen wäre. Das ist eine Softfork. Anders bei einer Hardfork. Wenn also eine Software installiert wird, die größere Blöcke als 1 Megabyte annehmen kann und diese Software auf 51% aller Nodes läuft, können nur diese die neuen Blöcke annehmen und verarbeiten, weil die restlichen 49% die zu großen Blöcke ablehnen müssen. Die anderen werden also zum Update gezwungen, wenn sie weiter mitmachen wollen. In der Realität kommt es natürlich nicht zu einem solch engen Ergebnis. In der Regel kommt es einfach zu einer neuen Kette, die unabhängig von der bestehenden betrieben wird, meist durch sehr viel weniger Nodes und sehr viel weniger Miner. So geschehen als Bcash, Bitcoin Cash, am 1. August 2017 von der Bitcoin-Blockchain abgezweigt wurde. Was das bedeutet, wird gleich erklärt. Zunächst muss man auch noch die Unterarten dieser Forks kennenlernen, nämlich die mit einem UA vor Hard Fork, HF, oder Soft Fork, SF.